mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Für die gute Laune, für den Schuss Dopamin, gibt es ein Lifehack, ganz ohne Medizin. Macht einfach alle die Kopfhörer ran. Alexa und Siri, mein Podcast fängt an. Lasst uns reden, lachen, schnacken. Ich hab Waffeln gebacken. Singen, quatschen, albern sein. Zieht euch ne Waffel rein. Achtsamkeit und Leichtigkeit. Gönnt euch ne Waffelzeit. Here comes the fun, it's time for show. Hier sind die Waffeln einer Frau.
Mein Gott, was ist das? Furioses Opening zum Jahreswechsel. Habe ich da sogar etwa selbst gesungen?
Und wie? Ja. Aber wirklich Applaus. Großartig.
Mit den Waffeln einer Frau, der Song zum Podcast. Ich habe ihn mir selbst gesungen. Damit sind wir einfach so, 2024 haben wir uns vorgenommen, noch ein bisschen frischer und musikalischer auch.
Ich sehe das Ding auch bald in den Charts, aber ich will nicht zu viel verraten, oder?
Ja, jetzt, das bringt auch Unglück, wenn man da zu schnell, weißt du, schon sagt,
das wird
Kult. Du musst
es ja nicht sagen, ich kann es, weißt du?
Na klar, na klar. Gut, okay. Also, aber genug über meinen Körper gesprochen. Jetzt feiern wir Silvester und zwar mit Florian Schröder. Ja, dieser Mann kann sehr amüsant aufs letzte Jahr zurückblicken. Ja. Das werden wir auch tun in einem Spiel, denn für ihn war es ein gutes Jahr, ein ereignisreiches Jahr natürlich als Kabarettist. Und ich habe jemanden gefunden und danach habe ich lange gesucht, der noch schneller redet als ich.
Der ist aber auch, ich finde, der Typ ist sehr lustig, der ist einfach wirklich großartig, aber gleichzeitig macht er eben nicht, also er hat zum Beispiel erzählt, ne, Deutsche Bahn, kann man sich immer drüber aufregen, macht er nicht. Haut da nicht mit drauf.
Macht da keine Witze drüber.
Genau. Und ist einfach trotz allem so aufgeräumt irgendwie. Also ich mag den irgendwie. Es ist auch ein tolles Gespräch gewesen. Jetzt wirklich.
Ja, ein schnelles Gespräch.
Ein schnelles,
könnt das,
tolles.
Wenn das eure technischen Einstellungen erlauben, auch auf halber Geschwindigkeit hören und dann ist es immer noch gut. Einfach jetzt mal ausprobieren. Hier sind die Waffeln einer Frau heute mit Florian Schröder. Der Gast, der heute zu uns ins Studio gekommen ist, hat heute noch gar nichts gesprochen, hat er mir gerade eben gestanden. Das bedeutet, es haben sich mindestens 2,5, wenn nicht sogar 3000 Wörter in seinem Kopf angestaut, die jetzt raus müssen. Es bricht sich Bahn heute. Florian Schröder!
Ich freue mich! Ich bin so ein ganzes Jahr ist in mir. Es ist so viel in mir und ich habe kein Privatleben. Du weißt, mit mir spricht keiner. Ich muss ab und zu mal zu Leuten in den Podcast gehen, damit ich überhaupt jemanden habe, der mit mir spricht. Und heute bist es du, Mama.
Dabei hast du so viele schöne Sachen zu sagen.
So viele schöne und kleine und große. Ja. Ist wie Weihnachten heute, obwohl schon vorbei ist.
Ja, bei mir ist viel Kleines heute.
Ja?
Ich bin eher zuständig fürs Kleine.
Okay, gut. Dann mache ich das Große. Machst du klein, mache ich groß.
Ganz genau. Ach, da sind wir auch schon genau da, wo wir hinwollen.
Genau da, wo die Hörer sagen, ja geil, deswegen habe ich eingeschaltet.
Weißt du, ich habe dich vorhin, ich habe Instagram gelöscht bei mir.
Warum?
Ich bin völlig abgeschnitten von der normalen Informationszufuhr. Also ich habe nicht den Account, ich habe vorher mit Kai Pflaume gesprochen. Der ist ja mein persönlicher Instagram-Berater. Du weißt warum, weil er sich sehr gut auskennt.
Sehr gut. Gesagt, sieht Kai, auch immer sehr gut aus bei Instagram. Gibt keinen Mann, der besser aussieht als Kai Pflaume bei Instagram.
Der hat so viele Joggingklamotten.
Wahnsinn, ne? Und wie er auch mal guckt und so. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Also, ja, aber ich kann den Kontakt machen, der berät dich.
Ja, macht er das? Ist er teuer?
Guckst du auch demnächst so. Bei mir macht er alles umsonst.
Wirklich?
Ja.
Das könnte aber mit dem Geschlecht zu tun haben.
Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist der Kai, würde ich jetzt mal sagen, da lässt er sich bei mir nicht von den großen Brüsten irritieren. Verstehst du, was ich meine?
Du meinst, vielleicht steht er auf meine kleinen?
Da möchte ich mich jetzt überhaupt nicht zu. Wie auch immer. Also die
Fall.
Sache ist die folgende.
Beratung.
Ich habe Instagram gelöscht nicht gesamt, sondern ich habe nur von meinem Display jetzt erstmal gelöscht. Verstehst
okay.
du?
Warum?
Weil ich hatte dann irgendwie, wirklich, ich hatte, jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte die härtesten Kriegsinhalte abwechselnd mit die leckersten Kürbisrezepte, dann wieder irgendwie abgerissene Gliedmaßen im Wechsel mit schickes Terrakotta-Geschirr aus Italien und so. Und ich dachte mir, das tut mir nicht gut.
Das ist aber doch eigentlich eine schöne Zusammenfassung der Gegenwart in Europa. Ne? Also das ist eigentlich, hier, wir gucken hier Terrakotta und unten ist ein Abbes bei, wie man im Schwäbischen sagt.
Ja.
Und
genau so ist es. Ne? Das zeigt doch eigentlich auch den Zynismus des Westens wunderbar. Ne? Ja, wir haben Instagram, andere fürchten um ihr Leben.
Ja, genau. Aber du hast doch, habe mir das vorhin nochmal hergeholt, wie meine Mutter sagt. Man konnte, wenn man nämlich nach rechts wischt, hat mein Sohn mir gesagt, ist es immer noch da, Mama. Du musst nur nach rechts wischen, da ist es ja wieder Instagram. Und dann habe ich einmal kurz bei dir geguckt und habe gesehen, du bist jetzt da auch nicht wahnsinnig aktiv.
Bei Instagram doch, ich mache doch täglich Videos.
Aber so immer Stories, aber nicht so viele Einträge, oder?
Doch, natürlich. Ich mache jeden Tag bei meinem Account Schröder Live, ich mache jeden Tag 1 bis 2 Videos. Jede Woche von meiner Live-Tour gibt es immer aktuelle Videos.
Ich wäre verrückt, dann da war ich auf dem falschen Account.
Ach, du wirst auf irgendeinem anderen. Also ich bin wirklich mega aktiv. Ich habe fast 1000 Beiträge in relativ kurzer Zeit und mache irgendwie Sachen aus dem Programm. Ich mache Sachen aus meiner Fernsehsendung. Schröder darf alles. Es gibt alles auf meinem Kanal. Also ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich die Leute totquatsche auf meinem Instagram-Kanal. Das ist der Kanal, wo ich mittlerweile am aktivsten bin.
Aber das ist zumindest, da kannst du mal quatschen, wie du willst und keiner quatscht dir rein. Ist das auch deine Erfahrung bei den Jobs, die du machst oder bei den Sendungen, die du machst, dass, weil deine Sendung heißt zwar Schröder darf alles, aber darf denn der Schröder wirklich alles?
Ich darf so gut wie alles, ja. Ich muss wirklich sagen, ich muss meinen Sender loben. Also ist ja unser Sender, er gehört uns beiden, ja. Da sind wir
SWR.
Ja.
Müssen
SWR.
SWR. Man, es
1, 2, 3
gehört uns alles.
Ja,
uns
alles.
Kannst du den Part in Baden-Baden übernehmen, dann muss ich immer nur nach Stuttgart. Weil Baden-Baden ist so weit.
Baden-Baden ist wahnsinnig weit. Ich zeichne in Mainz auf. Und zwar in einem Nachrichtenstudio, das nicht für Unterhaltung und Show ausgelegt ist, aber man hat mich trotzdem da eingesperrt und jetzt machen wir da eine Unterhaltungssendung und stellen fest, dass es gar nicht so leicht ist, eine Unterhaltungssendung in einem Studio zu machen, das wird Landesschau gemacht
ist. Da ist einfach, da ist der Informationsgeist, der ist nicht rauszukriegen. Müssen die Leute nicht bei dir sogar stehen?
Die mussten am Anfang stehen, ja. Okay. Das war aber die Idee unseres Regisseurs. Man kennt das beim Fernsehen, der Regisseur will sich immer in der ersten Sendung auch mal selber austoben, ne? Und sagt dann, du, ich habe da eine Wahnsinnsidee, wir machen was ganz anders. Bei uns stehen die Leute. Und dann sagst du, warum stehen die denn? Ist einfach anders. Ja, aber das reicht doch nicht, dass es anders ist.
Weil er dann seine Scheinwerfer wahrscheinlich anders positionieren kann oder so, weißt du?
Richtig.
Der Regisseur hat ja auch immer nur seinen Blick im Kopf. Und der Tonmann hat nur seinen im Kopf. Mir haben sie mal eine dreireihige Perlenkette vorne mit Tapeband zusammengetaped, weil er gesagt hat, jetzt klappert's nimmer.
Mich wollten sie überzeugen, dass ich ab jetzt im T-Shirt moderieren soll. Da habe ich mich in der ersten Sendung auch drauf eingelassen, weil es ging ums Thema Männer und es war die erste und ich habe behauptet, dass ich einen Relaunch hinter mir habe und jetzt toxischer Mann bin. Da hat das gepasst und dann hatte ich aber die Diskussion an der Backe, kannst du das nicht immer mit T-Shirt machen? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist doch, warum soll ich mit T-Shirt auftreten? Das ist so nahbar, das ist auch für die Mediathek viel besser, haben sie dann gesagt. Dann habe ich gesagt, wieso? Das interessiert doch den Mediathekszuschauer nicht. Doch, für die Mediathek ist es besser. Und dann habe ich gesagt, ja, aber kann man das empirisch nachweisen, ist schnabarer. Und dann habe ich gesagt, nein, aber nahbar ist doch das, was ich erzähle oder nicht, oder das, was ich nicht erzähle oder das, was ich mache. Da bin ich mehr oder weniger distanziert. Aber wenn ihr mir ein schönes Studio gebt, wo ich Spaß haben kann, dann bin ich total nahbar. Wenn ihr mich in ein Nachrichtenstudio steckt, ist egal, in welche Klamotte ich bin.
Da
ich bin
steckt nahbar. Auch wieder der Ton dahinter, der mit seinem Kabel durch dein T-Shirt schneller durchkam und der an deiner Krawatte nämlich verzweifelt ist früher.
Mhm, genau. Ja. Aber jetzt habe ich ja wieder, seit der zweiten Sendung, habe ich wieder Anzug und Krawatte an. Und
seitdem läuft in der Mediathek, sage ich dir, Absturz.
Absolut, wir sind wirklich, also es guckt keiner mehr seither, aber die Leute sagen, es liegt am Inhalt. Also das heißt, die Zuschauer lügen auch noch. Sagen, ja. Sollen sie doch so ehrlich sagen, Schröder im T-Shirt sah geil aus, so wollen wir ihn nicht mehr sehen. Nein, es liegt am Inhalt.
Nee, ah, du siehst super aus, sowohl im T-Shirt als auch im Anzug, wobei ich dich im T-Shirt wahrscheinlich gar nicht erkennen würde.
Mutmaßlich, ja, also das geht vielen so. Und deswegen haben auch viele gesagt, Mensch, toll, dass der Puffpuff wieder im Ersten ist.
Sag mal, hast du, ist es wie eine, Arbeitskleidung, wenn du einen Anzug anziehst?
Ja. Absolut.
Also das ist so, ich gehe auf die Bühne, ich ziehe mir meinen Anzug an.
Ja, ich das ist wirklich wie ein Blaumann. Ne? Und ich brauche das, ich möchte mich da verwandeln, nicht weil ich völlig jemand anderes werde, aber ich habe das gemerkt in der Einsendung im T-Shirt, wie unwohl ich mich fühle. Es ist einfach, ich finde es immer gut, wenn der Moderator ein bisschen schicker ist als die Zuschauer.
Ja.
Und das ist gar nicht, weil ich die Leute fertig machen will oder die Zuschauer für unelegant halte, sondern ich finde, das ist eine Frage des Styles. Und ich wähle meine Anzüge sehr genau aus. Ich habe auch so einen Anzug-Fetisch. Ich liebe das einfach, Anzüge zu tragen. Mhm. Privat mache ich das gar nicht. Und ich finde es auch wichtig, privat von öffentlich zu trennen. Und das findet genau darin seinen Ausdruck.
Wenn ich nach Hause komme vom Job, ja, ich ziehe mich sofort aus. Also, ja. Weil es ist für mich wie, jetzt mache ich. Oh, so, also ich bin ja auch immer zusammengepresst letztendlich In genau. irgendeiner Form so, ja?
Ja.
Und ich will das auch noch weiterhin durchziehen, weil dann jetzt kommen die Leute mit so Ideen wie, trag doch mal was Bequemes. Ich gehe doch nicht zum Fernsehen, um mal was Bequemes zu tragen.
Danke, du bist genauso. Danke. Ja, eben, das ist mir auch. Im T-Shirt ist so schön. Das T-Shirt, das macht das in, das hat die vielen Leaks in der ersten Sendung ausgemacht. Nein, das hat überhaupt nichts ausgemacht. Aber wenn sie dir was Bequemes anziehen wollen, warum mischen sie sich eigentlich immer ein in das, was man trägt?
Ja, vor allem, wenn ich jetzt mal, also nichts gegen Fernsehredakteure.
Nein.
Aber es kommt dann jemand, der, dem die Frau von Anfang an seit 23 Jahren morgens die Klamotten rauslegt und der sagt dann zu mir, hat man das jetzt so, so ein rotes Kleid? Und dann denke ich mir so, also der kann der Minister of Style hier bitte vom öffentlich-rechtlichen Sender mal bitte wieder im Büro verschwinden. Ja. Und so, ich sag dann, ich biete auch gar keine Alternativen mehr an, weil früher kam ich immer mit Alternativen und dann war gar nichts dabei, weißt du? Und jetzt ist es einfach so, ich zieh das an, Punkt. Und was anderes habe ich leider auch nicht.
Das mache ich auch, das habe ich schon immer so gemacht. Wenn ich schon lese, bring doch mal zwei Alternativen mit.
Nee, bloß nicht.
Geht nicht. Ich hatte keinen Platz mehr. Der Koffer war voll. Ich habe noch so viel Tour drumherum und muss noch mal irgendwo irgendeine Firma bespaßen. Da kann ich leider jetzt nicht auch noch mit ganz mit mehreren Alternativen kommen.
Wenn du Firmen bespaßt, was ich ja auch ab und zu mache.
Nee, das machst du nie, habe ich gehört. Du verweigerst dich da.
Ich wundere mich, dass ich dir noch Firmen übrig lasse, die normalerweise versuche ich doch alle zu abzuarbeiten.
In den letzten Jahren ist mein Geschäft deutlich eingebrochen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich jedes Mal höre, die Schöneberger macht es jetzt.
Wir wolltet unbedingt eine Frau.
Genau. Die Schöneberger macht's.
Hast du noch eine gute Auftragslage, obwohl du ein Mann bist?
Ja, ich kann mich nicht beklagen. Doch, es geht relativ gut, weil ich natürlich auch keine Vergleiche habe zu Frauen, aber ich glaube, bei denen läuft's noch besser. Aber das kann ich gönnen. So viele Generationen vor mir haben Frauen diese Tür zugenagelt und zugemacht und jetzt ist sie offen und da sollen sie durchgehen. Freue ich mich. Bin ja Feminist.
Ich weiß es. Und du hast in deiner ersten Sendung mit Schröder darf alles ein wunderbares Thema, nämlich es ging eigentlich ums Thema Männlichkeit, was ja im Prinzip mich schon immer umgetrieben hat. Und ich bin ein großer Männerfreund.
Das sind wenige.
Ja, bei mir kannst du dich ganz sicher fühlen. Bist du denn selbst ein Männerfreund? Also im Sinne von, kannst du die heutige Männlichkeit noch richtig deuten oder bist du auch im Zweifel darüber, was geht und was nicht geht?
Nein, überhaupt nicht. Das ist der Punkt. Deswegen habe ich diese Show ja gemacht, weil ich das alles nicht verstehe, dieses Geheule. Und ich kann es auch nicht haben, wenn dann Männer so weinerlich werden und wir sind das unterdrückte Geschlecht und wir sind das verlorene Geschlecht und helft uns. Ich finde das ganz schrecklich. Natürlich kann man jetzt ganz objektiv sagen, dass Männer oder Jungs auch drohen, vergessen zu werden. Dadurch, dass wir sehr viel, auch zu Recht übrigens und weiterhin wichtig über Frauen reden und über Queer, finde ich total gut. Und natürlich kann man aber darauf gucken und sagen, was passiert da vielleicht, was vergessen wir? Aber das darf natürlich nicht in so eine Weinerlichkeit führen. Also mich stört vor allem, dass ich immer nur zwei Positionen kenne. Ich kenne die klassische Position des älteren Mannes, der sagt, man darf gar nichts mehr, ist ja alle verboten, ich will das nicht, will das auch nicht, will ich denn dann, mit das, bleib in Ruhe. Und du denkst, oh nee, komm, geh nach Hause.
Ja.
Und dann gibt's die Weinerlichen, die jetzt sagen, ach nee, wir sind so verloren.
Opfer.
Ja,
und zwar Opfer auf allen Seiten.
Ja.
Es ist ja weinerlich, ist ja in jedem Fall doof, egal von welcher Seite es kommt.
Und ich finde, dass das Wichtigste ist, aus der Opferposition rauszukommen. Also sich nicht als Opfer zu sehen und auch nicht als Opfer zu fühlen. Und wenn man es ist oder sich so fühlt, was ja zunächst anzuerkennen ist, dann, sofern es möglich ist, Taktiken zu entwickeln, da rauszukommen. Also ich habe für mein Buch ja sehr viele Männer getroffen, weil ich ja ein Buch über das Böse geschrieben habe, über die Wahnsinnigen. Wahnsinnige, im wahrsten Sinne. Da war ich ja an ganz vielen Orten. Ich war im Knast, ich war in der forensischen Psychiatrie, ich war in Litauen bei NATO-Soldaten. Also habe ich ja ganz viele Männer getroffen. Und da sieht man dann wirklich, was ein Problem ist, das Männer häufig haben. Also ich habe in der forensischen Psychiatrie einen Mann getroffen, der Gewalttäter war. 23 Jahre alt, der kommt aus randständigen Verhältnissen, wie man so sagt.
Ja.
Der kennt wirklich nur Gewalt als Ausdruck. Ne? Der muss das erst lernen, überhaupt Konflikte auszutragen über Sprache. Und das war ganz bewegend zu sehen, was es wirklich heißt, eine männliche Identität nicht zu fühlen, nicht zu spüren, weil man nur einen Teil davon kennt.
Ja, und trotzdem muss ich jetzt sagen, also du hast wirklich mit Menschen gesprochen, denen Böses zugeschrieben wird oder die in irgendetwas Böses getan haben. Aber jetzt wird es ja manchmal ein bisschen so gemacht, als wäre der Mann an sich böse, aggressiv und würde sich gnadenlos nach oben arbeiten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da muss ich dann manchmal schon sagen, also die meisten Männer, die man so kennt, mit ihrer randlosen Brille und dem Kurzarmhemd sind nicht der klassische Täter. sag ich jetzt mal. Weißt du, also es ist, da ist ja auch nicht, und es wird auch nicht jeder Mann in Deutschland Bundeskanzler und Vorstandsvorsitzender. Also es sind jetzt ja auch nicht alle aggressive Männer so.
Nee, ja? Gar nicht. Finde ich auch überhaupt nicht. Also da hat sich auch total viel verändert. Also das gilt, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, dass wir so die Mitte übersehen, ne? Von Leuten, die einfach genauso...
Ja, und da sind ja dann doch die meisten in der Mitte.
Natürlich. Irgendwie. Und die genauso unsicher sind wie alle anderen, die genauso verängstigt sind, manchmal mutig sind, manchmal nicht wissen, wo es hingehen soll.
Ja.
Und darum ging es mir eben auch mit diesem Buch, nämlich nicht nur zu sagen, wir gucken uns die Ränder an, wir gucken uns die an, die wir ausschließen, sondern was lernen wir eigentlich über unsere eigene Verunsicherung, wenn wir uns die angucken? Und das Spannende ist ja nicht, das Gute nach oben zu stellen und zu sagen, hier, wir sind alle die Guten, sondern zu fragen, sind wir eigentlich wirklich so gut? Vielleicht sind wir das gar nicht.
Ja, also ich habe mir vorgenommen, jetzt mehr an den Rand zu gehen in meiner charakterlichen Ausprägung, weil ich mir dachte, also jetzt absolut alles im Rahmen nur, aber ich dachte mir, an wen erinnert man sich denn dann am Ende? Doch immer an die schrägen Alten, oder?
Ja, irgendwie. Natürlich.
Weißt du, ich möchte nämlich, also eine schräge Alte klingt jetzt so ein bisschen, weißt du, nach Brigitte Mira oder so, ja. Aber ich meine nur, ich will eigentlich lieber eine werden, wo man so sagt, weißt du noch, die hat immer so und so, finde ich eigentlich besser, als dann so eine Faltenrock tragende Alte im übertragenen Sinne zu werden, die irgendwie sich so in der Mitte eingependelt hat.
Genau. Das ist tatsächlich auch mir immer klarer geworden, nämlich dass ich mich in der Grenzenlosigkeit am wohlsten fühle. Also
ja.
Ich habe keine Lust, immer nur der zu sein, der über Politiker sich lustig macht. Das ist schön. Ich bin jetzt mit meinem Jahresrückblick wieder auf Tour. Schluss jetzt. Wunderbar. Macht Riesenspaß. Aber mich interessiert eben auch das andere. Und was meinst du, was die zusammengebrochen sind zum Teil? Bei mir im Büro und im Verlag, als ich da ankam, sagte, ich will ein Buch übers Böse schreiben. Hä?
Was?
Aber du bist doch lustig. Du bist doch Komiker. Warum macht ihr das? Ja, was mich interessiert. Weil ich meine Neugierde mit den Menschen teilen will. Weil ich mich für Menschen interessiere.
Ja.
Und mich interessieren eben auch die nicht da sind, wo ich bin. Weil die da sind, wo ich bin, die habe ich ja sonst schon immer um mich. Ich möchte das andere kennenlernen. Und ich möchte darüber erzählen. Und ich möchte von Menschen erzählen, von Begegnungen erzählen. Und das ist alles, da gibt es Leute, die verstehen das gar nicht, dass man ausbrechen will. Und ich habe immer diese Energie gehabt, mehr zu wollen, größer zu denken als das, was im Moment ich bin.
Ja, aber das ist in Deutschland ganz viel so. Ah, jetzt macht's ja auch noch das.
Genau.
Was ja. Sie alles machen, Frau hier Dingsberger. Also wirklich, mein Gott, wie kriegen Sie das eigentlich alles hin? Da denke ich mir immer lustig. Die Leute fühlen sich halt dann doch wohler, wenn man nur Äpfel verkauft oder nur Radiomoderatorin ist oder nur das oder so macht. Also wenn man mehrere Sachen macht, dann ist die Leute haben sofort ein Unwohlsein. Vielleicht, weil sie auch selbst mit sich abgleichen und sich denken, Mist, ich bin nur, keine Ahnung, irgendwie Friseurin und mach sonst nichts irgendwie nebenbei. Und dann, ich weiß nicht, was das genau ist. Die wollen einen immer in so eine, man soll in die Schublade rein. Jetzt geh doch mal in die Schublade, dann machen wir sie jetzt auch wieder zu.
Aber man erinnert sich doch nie an Menschen, die in der Schublade waren.
Nein.
Man erinnert sich doch immer an die bunter waren, die vielfältiger waren.
Ja.
Wo man sagt, wow, was der alles macht oder die oder wohin die überall geguckt hat, was die alles interessiert hat, wie toll. Das sind doch die Leute, die in Erinnerung bleiben und nicht Leute, wo man weiß, okay, die sind ein Leben lang in der Schublade.
Ja, und ich fand auch immer so, wenn man dann nur noch Sachen macht, wo lustig draufsteht, da hatte ich dann irgendwann so ein bisschen Angst, weißt du?
Mhm.
Also, und oh, jetzt wird's gleich lustig. So, da dachte ich mir, ich möchte dann eigentlich auch mal Sachen machen, wo es auch mal ernst sein kann und dann kann es auch mal lustig sein, aber es ist nicht mehr obendrauf die Knallerrakete, wo das Konfetti rausfliegt, irgendwie schon in der Überschrift.
Mhm. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob die Leute, also die uns hören und zugucken, ob die so eng sind. Ich glaube das gar nicht.
Mhm.
Ich glaube eher, ich habe eher den Verdacht, dass viele Journalistinnen und Journalisten da so sind. Also eher so, aber das ist doch das, den kennt man doch daher oder die Schöneberger kennt man doch daher. Wieso macht sie das? Das verstehen unsere Hörer oder unsere Leser gar nicht.
Aufschrei ging hier durch. Fans zeigten sich irritiert. Lese ich sehr häufig.
Ja, genau. Und hoffentlich, das ist doch das Berufsbild. Das ist doch unser Berufsbild, Leute zu irritieren, sie mit etwas Überraschendem zu konfrontieren, mit etwas, womit sie nicht gerechnet haben.
Aber findest du nicht auch, ich finde inzwischen eigentlich die Presse, die über die Leute oder über Menschen schreibt, finde ich viel schlimmer als die Menschen an sich. Weil ich finde manchmal die Menschen, was dann da unter Influencern oder sonst wo irgendwie passiert und so, sei dahingestellt, denkt man dann, ja, muss ich jetzt nicht jeden Tag haben. Aber wie die Presse dann versucht, daraus so Klick-Magneten zu formulieren, da kriege ich die Motten. Bei mir ist jetzt bei allem, was ich mache, Fans sind extrem irritiert. Hier brüskierte sie ihren Moderationspartner. Barbara Schöneberger hat immer noch die Schamesröte im Gesicht darüber, was ihr Kollege gerade zu ihr sagte und so, wo man so denkt, ich war da gar nicht da, ich kann mich gar nicht erinnern.
Ich habe das, ja, ich weiß, ich bin da auch immer ein bisschen irritiert. Ich hatte dann den Fall neulich, dadurch, dass ich ja zu Beginn meines Buchs unter Wahnsinnigen auch erzähle, dass mein Vater ja auch kriminell war. Und dann hatte ich ein Gespräch zu dem Thema, wo ich das auch erzählt habe, wie das war und so. Und dann las ich danach als Überschrift Schröder, wie mein Vater mich zerstört hat. Und ich dachte, nee, also davon ist keine Rede. Das habe ich auch nie behauptet. So schnell zerstört mich keiner. Ja. Und vor allem würde ich die Geschichte hier nicht mit dem gebotenen Abstand erklären, wenn er die Macht gehabt hätte, mich zu zerstören. Diese Macht hatte er nie, wird er auch nicht mehr haben, lebt sowieso nicht mehr. Aber das fand ich dann auch so krass, weil ich dachte, nee, ich weiß, was ich gesagt habe. Und meine Haltung dazu war eine ganz andere. Wie mein Vater mich zerstört hat.
Oh, das liest sich aber so gut. Gut, ja, so ne? Gut, ja. Mhm. Naja, aber es führt am Ende dann auch dazu, und das beherzigst du ja eigentlich fast mehr als alle anderen, dass man dann halt auch einfach eher nichts erzählt. Weil man sofort, finde ich, die Deutungshoheit auch abgibt über sein gesamtes Privatleben, über Liebe, über Kinder, über alles Mögliche. Ich finde, in dem Moment, wo man sich mitteilt, weißt du, jetzt haben die anderen ihre Bröckchen und daraus machen die sich jetzt ihre Geschichte und dann wird's echt schwierig.
Genau, und deswegen vermeide ich das auch komplett. Also ich habe mich für bestimmte Teile entschieden, die ich öffentlich gemacht habe und die ich auch als Teil meiner öffentlichen Figur sehe. Und der Rest bleibt im Dunkeln mit wie vielen Männern, Frauen, Kindern und Tieren ich auf wie vielen Bauernhöfen oder gar unter der Erde lebe.
Wir stellen uns einfach mal das Maximum an allem vor und da sind wir wahrscheinlich ganz nah dran.
Da sind wir noch gar nicht so weit, wie es eigentlich ist.
Ja, das ist doch alles gut. Hast du, rückblickend, ist es dir auch völlig schleierhaft, wie du das alles geschafft hast?
Ja. Bis heute, ja.
Ja,
okay. Und ich kriege auch oft die Frage, wie schaffen Sie das denn alles? Wie machen Sie das? Wie? Und ich sage immer, ich weiß gar nicht. Ich mach's halt. Ich habe halt Bock. Es ist halt schön. Es macht Spaß. Ich habe meine Erfüllung gefunden. Und wie ich das alles wohin geschafft habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich gefühlt immer wieder auf die Schnauze geflogen bin.
Das ist ja interessant. Ich nehme mich auch, aber das vergessen die Leute im Nachhinein.
Total.
Sie hatten ja durchgehend Erfolg. Nee, sage ich. Ich habe meine ersten, oh Gott, jetzt wird Champagner gereicht.
Oh, wie schön.
Danke sehr.
Das ist ja toll. Oh.
Ach, Cremant. Na gut.
Na komm, oh, jetzt, da wird aber gewaltig gespart.
Trinkst du denn noch?
Das ist ja, ja schon. Also zu Silvester schon.
Zunehmend, ehrlich gesagt. wo waren wir
vor
stehen
der
geblieben?
Sendung? Ja.
Ja. Ich habe jetzt letztens mal angefangen. Ich habe jetzt letztens mal bei Verstehen Sie Spaß, habe ich mal vor der Sendung ein Glas getrunken. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt rausfinde, dass das besser funktioniert als ohne Alkohol, dann bin ich echt gearscht.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein Risiko. Bist du soweit noch nicht?
Aber jetzt mal ehrlich, es wird ja immer viel darüber geredet, dass in unserer Branche die ganze Zeit gekokst und Drogen und Nutten und frische Erdbeeren und Alkohol und so. Jetzt mal ganz ehrlich, unter den ganzen Erfolgreichen, die wir kennen und mit denen wir ja auch irgendwie zu tun haben und zu denen wir ja auch irgendwie gehören, kein einziger.
Ich kenne auch niemanden. Und ich habe immer nur gedacht, weiß ich es nicht, weil es nicht mein Thema ist? Kriege ich es nur nicht mit? Oder ist es wirklich nicht so? Es ist für mich... ich kenne niemanden.
Ich weiß gar nicht, in wessen Garderobe ich gehen sollte, um irgendwie auf Drogen, Alkohol und Nutten zu stoßen.
Nein.
Wirklich.
Also
ich glaube, das ist wirklich nicht mehr Teil, oder es ist andere, vielleicht ist die Schlagerbranche oder das Ding, aber da wo ich bin, no way.
Nein, bei mir auch nicht. Und wir sind ja nun in benachbarten Branchen, zum Teil auch in sich überschneidenden. Ich krieg's auch nicht mit. Ich dachte immer, du bist zu doof, aber gut.
Nee.
So wie man lange Zeit auch gar nicht, ich habe zum Beispiel auch lange Zeit abends in Hotelbars die Prostituierten nicht erkannt. Ich habe das gar nicht gemerkt, bis mir irgendjemand sagte, guck mal, das ist eine, das ist eine, das ist eine. Und seitdem erkenne ich die immer, aber vorher ist mir das nie aufgefallen. Es ist ja wirklich so, wenn du nicht auf etwas gestoßen wirst, dann merkst du es ja oft einfach gar nicht, weil du kein Sensorium dafür hast.
Aber spätestens, wenn die dann Geld verlangt haben, dann hast du dir gedacht, das jetzt.
Nee, der Punkt war, die haben mich ja auch nie angesprochen. Das ist ja, die haben einfach gespürt, dass ich definitiv kein Kunde bin, weil es mich absolut abturnt. Also insofern, wahrscheinlich haben die Finger von mir gelassen, weil die ahnten, dass das nichts wird mit dem.
Ja, aber auch so, selbst das Sitzen an einer Hotelbar ist ja eigentlich fast schon gar nicht mehr möglich, weil ja alle am besten den letzten Zug noch zurücknehmen und sagen, du, ich krieg noch den 10:30 Zug, ich fahre noch mal nach Hause irgendwie. Also der Hubertus, mein Kollege, der erzählt immer, wie es früher zuging, weißt du, nach Ehrlich? Der LDR-Talkshow, wo man dann noch, dann ging man noch ins Hotel und dann wollte jeder noch mit jedem und so. Da denke ich mir immer, ist schon schade, dass wir da ein bisschen zu spät dazugestoßen sind.
Mhm, das stimmt. Mhm. Heute ist so ein Effizienzdenken da. Ne? Ah, schaffe ich noch heute Nacht noch Hamburg-Berlin super im eigenen Bett schlafen? Ich kann es sogar nachvollziehen. Ich mache es auch oft.
Ich auch.
Ne? Ich weiß, wir sind ja schon mehrfach die Strecke zusammengefahren nach der NDR-Talkshow von Hamburg nach Berlin.
Ja, klar.
Und es ist ja auch toll, weil man kommt nach Hause. Aber ein bisschen schade ist es schon, weil irgendwie so, es ist ein bisschen braver
geworden.
Ich
bin jetzt langsam wieder, ich möchte jetzt zurück zum Rausch.
Ja?
Ja.
Ach schön, da mache ich mit. Nimmst du mich mit in deinem Zug zum Rausch?
Zug im zum Bordbistro. Rausch. Im Bordbistro in den totalen Rausch.
Achtung, Zug zum Rausch, da sehe ich schon ein Medium schreiben. Oh. Schöneberger und Schröder, Zug zum Rausch. Sie ziehen also. Was ziehen Sie? Das könnte schon die Schlagzeile sein, aus der man uns den Strick drehen kann.
Du hast gesagt, du machst kein Bahnbashing. Ich nehme mich auch nicht.
Null.
Ich auch nicht. Und ich liebe die Deutsche Bahn.
Ja.
Und in 80% der Fälle bringt sie mich ziemlich genau dann, wann ich möchte, dahin, wo ich hin möchte.
Das ist übrigens auch so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Über gewisse Leute und gewisse Dinge wird einfach nicht mehr gesprochen. Also und dazu gehört zum Beispiel die Bahn.
Ja.
Also die Bahn zu bashen ist so alt, das kann man alles privat haben, aber ich finde es unglaublich unsouverän, wenn man öffentlich über die Bahn herzieht, weil das ist so bekannt und man kommt damit klar und man reist halt. Und wenn Reisen zum Beruf gehört, dann hat man sich darüber nicht zu beklagen.
Und soll ich dir mal was sagen, was mir aufgefallen ist? Wir sind auch alle... Wir haben einen solchen Effizienzanspruch an unser Leben, an alles. Man ist einfach, man sagt, hey, ist heute alles viel schlechter als früher. Aber das stimmt gar nicht. Nur wir haben einen ganz anderen Anspruch an Wartezeiten als früher. Heute möchtest du kommst irgendwo hin, der Zug soll sofort abfahren, der soll mit 240 dich in einer Viertelstunde von Berlin nach Hamburg bringen und es soll keine Verzögerung geben. Früher hattest du einfach einen ganz anderen Zeitplan. Da hast du halt gesagt, okay, ich fahre jetzt 4 Stunden Zug, wir fahren da mal gemütlich hin und so. Das ist ja alles gar nicht mehr. Ich erlebe mich selber nur rennend mit meinem Koffer von A nach B, immer in dem Anspruch, es muss alles ganz schnell gehen.
Mhm. Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch. Dieses Denken, jetzt schon wieder hier so lang rumsitzen und so. Aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen, und jetzt sind wir fast in dem Bereich, ist es nicht ein bisschen auch das Berufsthema, weil wir so viel reisen, wird man deswegen so effizientistisch, weil man denkt, komm, lass mich einfach nur ankommen, ich will einfach nur ans Ziel und nicht hier rumsitzen. Ich glaube, Leute, die das nicht so oft machen, die sagen vielleicht, gehe ich mal hier in die DB-Lounge und ich denke, in die DB-Lounge, denn ich kenn's auch schon.
Ja. Da war ich noch nie. Ich sitze. Aber es ist, ich bin da falsch. Ich möchte da an mir arbeiten. Ich bin jetzt bereit für mehr Ruhe in mir.
Oh, das ist aber schön.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Kann ich es eventuell nochmal zurücknehmen?
Ja, bitte. Du bist bereit für mehr Ruhe in dir.
Wie geht's bei dir?
Das bin ich nicht. Also wenn das anfängt, dann ist eigentlich meine Karriere zu Ende, weil dann ende ich in so einer Dieter Nuhr, Rüdiger Hoffmann Geschwindigkeit und das will ich um jeden Preis vermeiden. Ich möchte weiter, dass die Leute zu mir sagen, es war schon ganz gut, aber zu schnell.
Das ist bei mir auch. Ja. Leute, die ich anrufe, sagen, du sprichst auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Ja. Das
merken sie daran, weil sie mich verschnellert abspielen und dann merken, dass es nicht geht, weil ich dann nicht mehr verständlich bin.
Genau. Und ich habe das häufig nach den Shows, also nach den Bühnenshows, merke ich jetzt auch, wenn ich hier mit meinem Jahresrückblick rumfahre, wie dann Leute sagen, es war super, aber ein bisschen langsamer. Ich sage, ich kann nicht. Ich mache es doch nicht mit Absicht. Ich will doch nicht davonrennen mit meiner Sprache. Aber ich bin so. Es ist meine Energie. Es tut mir leid.
Und weißt du was? Ich bin ja genauso. Und ich denke mir manchmal so, Leute, die sich für alles so viel Zeit nehmen, die wollen auch nichts vom Leben.
Richtig.
Weißt du, ich denke mir oft, die Zeit muss man haben, so langsam zu laufen oder so langsam einzupacken oder so langsam Wurst zu bestellen. Wenn ich irgendwo stehe und in mir steht schon eine, ist da in der braunen Paste, sind da Nüsse drin? Und hier vorn ist es scharf. Nee. Und so, da denke ich mir, das gibt's nicht. Mhm. Das halte ich gar nicht aus. Mhm. So könnte ich mein Leben nicht leben. Ich würde ausflippen.
Ja, ich kann das auch nicht. Ich krieg dann schnell zu viel. Ich muss dann immer schon weitermachen. Ich muss immer schon woanders sein und versuche dann, mich in Toleranz zu üben, die Geschwindigkeit anderer auch mal anzuerkennen, auch mal achtsam sein. Das ist nicht ganz leicht, aber ich versuch's, weil ich will ja Mensch sein, aber es ist mir zu langsam. Ich kann es nicht.
Achtsamkeit ist nicht dein Thema.
Nein, Das geht auch gar nicht, weil dann wäre ich ja arbeitslos. Wenn ich jetzt immer achtsam wäre, ja, könnte ich mich über niemanden mehr lustig machen. Dann wäre aus.
Stehst du auf dem Standpunkt, dass du dich über manche Leute nicht mehr lustig machst? Oder wie hast du diese sozusagen aktuellen Einlassungen für dich verarbeitet? Also weniger Witze über andere oder noch mehr?
Noch mehr. Immer noch mehr. Ich kenne ab, natürlich. Also ich kann auch das ganze Gequatsche nicht ertragen. Ich kann mir einen nicht mehr machen, einen nicht mehr lustig. Doch, man kann alles machen. Man muss es nur vor sich selbst rechtfertigen können, dann kann man alles machen. Und wenn man für sich eine Begründung hat, warum man was macht, wunderbar, klappt. Ich sehe kein Problem.
Man ist ja auch nicht ins Showgeschäft gegangen, um politisch korrekt zu werden.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und dann beliebt ist bei mir auch immer die Frage, ja, haben Sie keine Angst, dass Sie da manchmal über Grenzen gehen? Das sag ich doch.
Doch, natürlich. Das ist mein Job, ja.
Tja, was machen Sie dann? Ja, wenn ich es richtig fand, über Grenzen zu gehen, dann stehe ich dazu. Und wenn ich es im Nachhinein falsch finde, dann sage ich, dass es falsch war. Aber mein fucking Job besteht nicht darin, immer alles richtig zu machen. Ich mache Fehler, ich gehe über Grenzen, ich sage Sachen, die ich danach bereue. Und dann ist eine Frage, will ich mich entschuldigen? Dann tue ich es, wenn ich es richtig finde. Will ich es nicht? Lass ich es bleiben. Das gehört dazu. Also wenn ich nicht über Grenzen gehen darf, wenn ich nicht Fehler machen darf, weil ich den Einsatz zu viel sage, ja, was soll ich denn dann machen? Also ja, ich kann ja nicht auf jedes Wort achten, weil es missverständlich sein könnte.
Ich finde übrigens, dass das ja ein ganz normaler, sage ich mal, ein ganz normales System der normalen Kommunikation ist. Ich sage etwas, die Leute sind einverstanden, es fühlt sich keiner getroffen, alle haben Spaß, oder es fühlt sich jemand getroffen. Man sagt zu dem, das tut mir leid, dass du dich getroffen fühlst.
Genau.
Das ist ja eine ganz normales System und ganz normaler Ablauf, den man ja auch ohne weiteres für immer so beibehalten kann.
Nee, du hast dich dann nicht wirklich entschuldigt. Du hast dich nicht entschuldigt. Das ja, war eine Non-Pology. Hast du gedacht, nee,
Non-Pology, heißt
du nicht?
Das so?
Ja, kennst du nicht?
Nee.
Non-Pology ist, wenn du dich entschuldigst und sagst, wenn ich dich damit verletzt habe, tut es mir leid. Weil dann entschuldigst du dich nicht wirklich, sondern dann hast du im Grunde dem anderen suggeriert, du warst zu blöd, mich zu verstehen und hast die Verletzung des anderen nicht ernst genommen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so eine Regel, die manchmal stimmt, aber manchmal stimmt sie halt auch nicht, weil manchmal muss man halt auch sagen, okay, ich habe etwas anders intendiert, bei dir kam es aber anders an, also tut es mir leid, wenn ich dich verletzt habe, ja, weil ich wollte was anderes, ne? Ja. Und dann ist es auch legitim, das zu sagen.
Ja, so. Was wir ja völlig vergessen haben in unserem Gespräch bisher, ist darüber zu sprechen, dass wir sind am Jahresende eines Jahres angekommen.
Richtig.
Lass es mich so formulieren. Die Redaktion hat ein Spiel vorbereitet, nämlich ein Jahresquiz. Und ich bin gespannt, worum es geht.
Pass oh ja,
auf, hier sind verschiedene Fragen. Ich lese dir kurz vor.
Jetzt werde ich natürlich losen. Auf der einen Seite hier nein, dicke Backen machen und sage, ich bin mit meinem Jahresrückblick auf Tour und ich weiß alles und dann weiß nein, ich wahrscheinlich gar nichts.
Nee, aber es ist auch weniger so eine Wissensgeschichte.
Okay, cool, da bin ich froh. Hilft mir.
Pipi Kaka-Pillermann wahrscheinlich. Pass auf.
Oh.
Lieber Flora, liebe Barbara, das Jahr 23 liegt hinter uns und deswegen haben wir ein kleines Jahresquiz vorbereitet mit unterschiedlichen Aussagen, die in 23 gefallen sind. Eure Aufgabe ist es jetzt zu raten, wer es gesagt oder geschrieben hat. Denn auch im Jahr 23 gab es das ein oder andere Highlight, das es nun zu besprechen gilt. Viel Spaß, die knallende Redaktion.
Mm. Sektkorken, das ist eine schöne Ankündigung. Seit dieser Cremant, sagst du, hier steht,
ja,
trinke ich übrigens nur noch Cremant. Ich habe den Kaffee völlig vernachlässigt. Du auch?
Ich habe mit Kaffee gar nicht erst angefangen und ich muss sagen, ich habe ja grundsätzlich Angst vor Sachen, wo Cremant oder Prosecco draufsteht. In dem Fall muss ich aber sagen, es geht ganz gut,
ist gut, ne?
Oder?
Finde ich auch. Ich mag den sehr. Ich bin schon ein bisschen angedüselt, geht ja schnell bei mir, aber dafür wird es dann auch meistens lustiger, habe ich die Erfahrung gemacht.
Aber du bist auch niemand, der vor der Show trinkt.
Nein, also nicht, wenn jemand guckt.
Guckt denn jemand aus deinem Umfeld?
Nicht, wenn ich die Tür abschließe. Aber sonst bin ich schon sehr in einem Umfeld, das mich sehr kontrolliert.
Okay, das werden wir gleich in Ruhe besprechen.
Die wissen warum.
So, hier kommt das erste Zitat. Der hat drunter eine ganz normale weiße Tunika, die eigentlich symbolisieren soll, ich bin ein ganz einfacher Mensch aus dem Volk. Wer hat das gesagt? Der hat drunter eine ganz normale weiße Tunika, die symbolisiert.
Hä? Wer das über wen gesagt hat oder ja, wer gemeint
da
ist?
Da muss ja irgendjemand gemeint sein, der sonst irgendwie über der weißen Tunika irgendwas trägt, was anders aussieht. Wer könnte ja nur irgendein Scheich sein, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ist das über Olaf Scholz?
Meinst du, der trägt drunter nur eine weiße Tunika?
Ich glaube, ja.
Kannst du über Scholz Witze machen?
Ja, natürlich.
Ja.
Ja. Ich meine, es ist doch grandios, wie er versucht, sich ins Gespräch zu bringen, immer mal wieder eine Rede zu halten oder sogar sehr viele Reden hält und Interviews gibt, aber es bleibt einfach nichts hängen. Das ist ein Kunststück. Ne? Der kann sagen, was er will und es bleibt nichts. Und wenn Habeck dagegen einmal seufzt, sagt man, boah, das hatte Tiefe.
Ja, das stimmt. Also, jetzt wir lösen auf. Alexander Graf von Schönburg sagt das bei der Krönung. Die Krönung von König Charles.
Ach komm,
die ist schon ganz durchgerutscht, oder?
Da wäre ich nie drauf gekommen. Das war ja im Sommer, oder?
Das war im April, glaube ich, oder so. Ja, April oder Mai.
Ich bin nicht sicher. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich die Krönung von Charles immer verwechsle mit der Hochzeit von Christian und Franka, also Lindner und seine Frau. Ich weiß immer nicht, wer ist wer, wo ist was. Ich dachte immer, war Charles auf Sylt oder was? Ich weiß es nicht. Ich krieg die Bilder, das ist alles eins.
Oh, fantastisch. Ja, aber das ist auch schon eine Weile her. Warst du eigentlich eingeladen oder hast du da Teil des Bühnenprogramms bestritten?
Bei Charles, ja, da war ich eingeladen und bin auch aufgetreten mit meinem englischen Programm, das noch besser funktioniert als das deutsche.
Und bei Christian und, wie heißt sie, Jasmin? Nee.
Franka. Ja. Genau, die frühere Weltjournalistin, die jetzt bei der Welt ja gegangen ist, weil sie...
Ja, sie ist befangen.
Befangen war, ja. Hat man erst lange nicht gemerkt bei Springer, dass sie befangen ist, aber dann hat man gesagt, oh, guck mal, mit wem ist sie zusammen? Hat man nochmal geguckt, hat man im Wikipedia-Eintrag gefunden, dass sie mit Christian Lindner zusammen ist.
Die ist mit Patrick Lindner zusammen und deswegen sind sie nicht eingeschritten. Ach, Christian Lindner.
Ach, der ist das. Ist das der Finanzminister? Nein, der Patrick ist doch der Finanzminister. Komm, ruf nochmal bei Döpfner an, der weiß das. Lass den Matthias das mal klären.
So, pass auf. Hier ist die nächste Aussage. Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Oh, ich glaube, das weiß ich, wer das
ehrlich
gesagt hat.
Ja. Eine erotische Reizerin nennt in eine neue Altersklasse.
Das könnte ich auch gesagt haben. Inzwischen.
Du siehst doch immer noch aus wie damals, als du neben Ralf Morgenstern saßt.
Ach Gott. ich glaube, dass das die Desiree Nick gesagt hat.
Oh, das könnte sein.
Hast du den Playboy gesehen mit Desiree?
Ja.
Ja?
Mhm.
Okay.
Ich weiß nicht, war das der? Ich habe für einen Playboy auch einen Text geschrieben, jetzt im September, als mein Buch rauskam. Unter Wahnsinnigen heißt es, wo ich diese Menschen besucht habe. Ja. Und da wollte der Playboy einen Text haben, warum Männer immer böse sind und ob Männer wirklich böse sind.
Vielleicht war das mit dem Titel Unter Wahnsinnigen, vielleicht war das auch ein Text zu Desiree Nick.
Könnte sein, dass ich es gar nicht gemerkt habe, dass mir einfach Desiree Nick, ohne dass es mir klar war, in die Feder
gerutscht ist.
Gerutscht ist.
Pass auf, es hat sie gesagt, Desiree Nick zum Playboy-Cover.
Ehrlich?
Ja.
Wow, na gut, warum nicht?
Hier kommt das nächste Zitat. In diesem Fall ist der Löwe auf jeden Fall kein Löwe.
Das ist über Carsten Maschmeyer. Höhle der Löwen. Frank Thelen über Carsten Maschmeyer.
Ich glaube, es hat irgendwas mit Kylie Jenner zu tun, die ein Löwenkostüm anhatte auf irgendeiner Party.
Boah, okay. Ey, du bist so voll im Boulevard, ne?
Ja.
Oh, scheiße.
Das möchte ich eigentlich auf keinen Fall, dass du das über mich sagst.
Nee?
Ich möchte nicht voll im Boulevard sein.
Nein, aber so jetzt von deinem Kenntnisstand.
Nee, was möchte ich eigentlich
Was möchtest
sein?
Du über dich hören? Was soll ich über dich sagen? Was würde
irgendwas
dich beschreiben?
Mit geile Beine und...
Oh, jetzt sind wir
aber das hat mir noch nie einer gesagt und ich glaube, es hat keine politisch Korrektheitsgründe.
Okay.
Also man braucht ja vielleicht jetzt nichts geil zu sagen, aber zu sagen, du hast unfassbar tolle, lange, wohlgeformte, wunderbare Beine. Das kann man doch sagen.
Dürfte man das auch über Brüste sagen?
Natürlich.
Ja, dürfte ich dir
in
sagen.
In meinem Fall stimmt es sogar.
Ja, ja.
Also es kommt drauf an, wo. Also und in welchem Zusammenhang natürlich.
Ja. Ja, ja, also klar, wo wir uns halt so sehen, in der Garderobe oder so, wenn du kontrollierst, ob ich schon besoffen bin,
ja,
dann dürfte ich sagen, Barbara. Das ist richtig schön. Nee, so würde ich es nicht sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, Barbara, das ist sehr schöne Brüste.
Also würde ich sagen, ja, weiß nicht, ob er da jetzt so gut beraten ist, dieses Thema jetzt hier aufzumachen.
Ich habe es doch nicht gesagt. Ich habe es
im
Konjunktiv
gestellt. Muss immer damit rechnen, dass ich sie dir dann auch zeigen will.
Wirklich? Und wenn ich die jetzt sehen will, dürfte ich es dann sagen? Oder wäre es dann schon wieder unattraktiv, wenn du spürst, dass ich sie sehen will?
Sehen, aber auch da würde ich sagen, das tut mir leid, das wird leider nichts werden. Zum Beispiel.
Ja, super.
Weißt du?
Das ist doch klar. Dann würde ich sagen, schade. Aber macht ja nichts.
Ganz genau. Und dann würden wir einfach weitermachen mit dem nächsten.
Schickst du mir mal, was ist eigentlich das Analoge zum Dickpick bei Frauen?
Also ich kann auch natürlich von allem Fotos machen. Ich muss allerdings sagen, ja, Pussypick. Muss allerdings sagen, da musst du wirklich eine gute, da muss eine gute Beleuchtung sein.
Guter
Winkel. Irgendwie, ja, aber bei Männern ja auch.
Ja, natürlich. Würdest du eher einen Pussypick verschicken oder eher einen Titpick?
Ich versuche immer beides in ein Bild zu kriegen, was zunehmend schwierig wird.
Das ist, ja. Deine Arme sind einfach zu kurz.
Ich brauche Hilfe oder eine Stange. Aber also jetzt einfach so aus der Hand kriege ich es ganz schwer hin.
Was machst du, eher Hilfe oder Stange?
Ich mache eher Stange und oder ich stelle es irgendwie auf. Aber es ist schon, ja, ich muss mich da meist, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass das Gesicht nicht mit drauf ist.
Das ist doof, ja, wenn das passiert. Oh, Entschuldigung, kannst du es bitte wegmachen, das Gesicht? Bitte schneid es doch mal ab. Ich habe aus Versehen mitgeschickt. Das ist, ist mir oft passiert.
Und auch die Sachen da bei WhatsApp verschicken, die sich nach einmal löschen, ist ja auch ein Quatsch, weil der macht ja, wenn er richtig gut drauf ist, macht er ja ein Bildschirmfoto davon, wenn er sich's einmal anguckt. Und dann ist es meistens ja direkt in den Aufnahmen gespeichert.
Ja, und wenn man schon sieht, ist ein verfallendes Foto gekommen, dann weiß man jetzt Foto und dann
jetzt beide Finger parat halten, damit man schnell
die... Ah, verfallenes Foto, bevor ich draufgehe. Warte, ich mache schon mal Bildschirmmitschnitt.
Nee, also, oh Gott. So, jetzt pass auf. Also, in diesem Fall ist der Löwe auf jeden Fall kein Löwe. Raubtierspezialist. Ah! Der Wildschweinlöwe in Berlin.
Ach so, ja.
Sind wir doof.
In Kleinmachnow, ne? Endlich war was los in Kleinmachnow.
Kleinmachnow kommt einfach nicht zur Ruhe. Das war der lustigste Post, den ich je gesehen habe, wo aus so einem Weizenfeld in Kleinmachnow so eine Haifischflosse rausguckte, weißt du?
Ja. Wann war Kleinmachnow jemals aus der Ruhe zu bringen? Nie. Durch nichts.
Der Löwe war
das
hab
ich übrigens früher auf immer, keinen Fall. Das habe ich übrigens früher im privaten Bereich häufig gesagt, wenn ich, sagen wir mal, Menschen hatte, mit denen ich sowas wie Beziehungen führte und man wollte mich so raus aus der Stadt bringen. Ne? Ja, du, so ein Vorstadthäuschen wäre doch schön.
Ja.
Ne? Dann habe ich immer gesagt, du bringst mich nicht nach Kleinmachnow. Kleinmachnow war für mich immer der Albtraum. Obwohl, ich war noch nie da, aber das war für mich so das Ende des Lebens. Da kannst du ja auch tot über dem Zaun
jetzt
hängen.
Jetzt, wo doch Bushido da wohnt.
Der ist doch in Dubai.
Aber davor war er in Kleinmachnow.
Ja, aber wenn du natürlich hauptsächlich in Dubai wohnst, kannst du auch sagen, ich habe eine Zweitwohnung in Kleinmachnow. Dann ist es schon wieder cool. Dubai, Kleinmachnow. Hauptsache Polen.
Was macht der denn in Dubai?
Ich weiß es nicht, da rumsitzen halt. Und
aber wer braucht denn Bushido in Dubai?
Mit seiner Frau Insta-Stories machen oder so.
Also ich verstehe das alles nicht.
Ich auch nicht. Ich war noch nie in Dubai. Ich bin mal umgestiegen, aber ich will da auch gar nicht hin.
Also es wäre jetzt ein Urlaubsort, da weiß ich gar nicht, was passieren müsste, dass ich da hinfahre und dafür Geld ausgebe.
Ich auch nicht. Ich kenne einen Kollegen von uns, der macht das immer im Winter. Und zwar fährt er immer in eine große Hotelkette, die auch sehr schön ist, ich sage jetzt den Namen nicht, in Dubai und fährt da hin und legt sich da an den Strand. Immer im Winter. Und ich sage, warum? Aber wenn du an den Strand willst, warum fährst du denn nach Dubai? Da fährst du doch woanders hin, wo du richtig idyllischen Strand hast. Da kannst du ja auch ein schönes Hotel dahinter haben, aber doch nicht vor diesen Wolkenkratzern in dieser Ghost Town. Doch, finde ich toll. Immer im Winter 2 Wochen.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich stimme mit allem, was Dubai macht, auch nicht überein. Ich finde es total krank, alles runterzukühlen, Eishallen im Sommer zu betreiben. Und ich finde das einfach, das möchte ich wirklich nicht unterstützen.
Für uns Klimawandelleugner kein Problem.
So, wer hat gesagt, Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder? Das können viele Leute gesagt haben.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte.
Susanne Daubner nach dem Lachanfall während der Tagesschau. Ach,
natürlich, klar. Aber war süß, toll. Ne?
Oh Gott, hat die süß gelacht. Mhm. Warum eigentlich nochmal? Was war denn mal los? War gar nichts so Tolles.
Vor allem im MoMA. Das erste und letzte Mal, dass Sven Lurich jemanden so zum Lachen gebracht hat.
Oh, ganz ehrlich. Oh, du isst ein paar von den Waffeln. Ich habe die ganze Vanillesoße schon ausgelöffelt.
Ich noch nicht. Das habe ich die ganze Zeit gesehen, dass du das machst. Mm. Und ich habe mich noch gar nicht getraut, hier reinzubeißen. Oh. Weil ich immer dachte, das würden die Hörer sicher total kacke, wenn wir hier zusammen essen. Aber gut, ist Silvester, da kann man auch mal machen.
Natürlich. Und sag mal, hast du jetzt über die... Also, neigst du dazu, über die Feiertage, über die Stränge zu schlagen?
Mm-mm, gar nicht. Weißt du, warum? Weil ich immer auftrete. Mm.
Oh Gott, du kommst ja gar nicht zur Ruhe.
Mm-mm. Ganz schnell einmal ruhig machen. Nee, ich spiele an Silvester, also heute, zweimal in den Wühlmäusen meinen Jahresrückblick. Um 20 und um 23 Uhr über Silvester drüber. Und da ist Pause.
Du hast doch einen Knall.
Wirklich wahr. Da gehen die Leute raus und dann lassen die es knallen, da kommen die wieder rein. Da machen wir zweiten Teil, knallharte Satire. Also halb knallhart. Und dann ist Ruhe. Und am 1. Januar um 18 Uhr stehe ich wieder auf der Bühne. Und am 2. Januar um 20 Uhr nochmal.
Was machst du denn mit dem ganzen Geld?
Du, ich habe damals nach der Wiedervereinigung mit ein paar anderen
in Leipzig.
Einige Straßen in Leipzig gekauft. Ich könnte sie alle parodieren, mit denen ich da die Straßen gekauft habe. Und es läuft nicht so. Wir haben ein bisschen Probleme.
Musst du noch mal ein bisschen zuarbeiten.
Ich muss noch ein bisschen was reinholen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich arbeite. Genau wie die anderen, die das mit mir gemacht haben.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, verstehe. Aber sag mal ehrlich, wofür gibst du dein Geld aus?
Das ist eine gute Frage. Essen gehen, in Restaurants gehen, ich gehe wahnsinnig gerne in Restaurants, kann ich kochen. Mhm. Ich gehe immer essen, jeden Abend.
Und das ist teuer. Das ist echt teuer.
Aber ich gehe jetzt auch nicht groß essen, ich esse in Kneipen und so.
Ja, ja, klar.
Aber ich mache das gern. Und dafür gebe ich gern Geld aus. Und ansonsten, na, eigentlich, wo gebe ich gern Geld aus? Dafür, für schöne Hotels. Aber das ist auch schon wieder fast beruflich. Also ich mag halt schöne Hotels.
Ehrlich? Mhm. Ich gebe nichts aus für Hotels.
Nein? Auch nicht beruflich?
Nee. Ja, beruflich zahle ich es ja nicht.
Ja, gut.
Du beruflich zahlt immer Tour. Der Onkel, der mich bucht sozusagen.
Du bist auch nicht auf Tour. Ja, aber ich buche mir dann schon schönere Sachen. Auf Tour kriegt man häufig, da sagt der Veranstalter gerne, wir müssen mal einen anderen Dialekt als den Schwäbischen machen. Wir haben ein wahnsinnig schönes Hotel. Wahnsinnig schön. Oh, da hat schon vor 30 Jahren hat der Urban Priol schon drin gewohnt. Da müssen Sie auch mal reingehen.
Der Urban Priol hat einen ganz 1A-Hotelgeschmack.
Ja, und bei uns auf der anderen Seite. Schade, dass Sie nach Hamburg fahren. Warum fahren Sie in Hamburg? Ja, weil ich will immer in der nächsten Großstadt wohnen. Mhm. Und ich will vor allem 4 Tage an einem Ort wohnen. Mhm. Und nicht jeden Tag das Hotel wechseln. Der Urban hat schon gesagt, der wird in Urlaub hier hinkommen. Der macht hier immer halt schon ganze Programme hier geschrieben. Und ja, das kann sein. Ich fahre trotzdem. Ist sehr scheiße. Sie verpassen was, glaube ich. Aber haben mir sehr viele Veranstalter gesagt. Und früher, als ich es geglaubt habe, hatte ich immer danach den Eindruck, ich habe nichts verpasst.
Also ich gebe gar nichts aus. Und ich war letztens auf so einer ganz schicken Vernissage in Düsseldorf. Mhm. Und alle wohnten dann im The Conqueror oder was? Oder im 4 Jahreszeiten und im Ding und so. Und ich hatte gebuchtes Holiday Inn.
Ernsthaft?
In Bahnhofsnähe.
Ernsthaft?
Und ich erzähl's aber dann auch immer, weißt du? Weil alle so, wo schlaft ihr denn? Ich so, ich habe Holiday Inn gebucht.
Nein.
Mit Frühstück 89 Euro. Und dann, nein.
Kann ich nicht.
Echt nicht? Mm-mm. Doch.
Mm-mm. Du,
da wirst du, aber da hast du so, da hast du morgens, wenn du runtergehst zum Frühstück und holst dir einen Kaffee, da hast du so viele Leute, die dir Zuspruch geben.
Ja.
Ja. Nicht so internationales Publikum, weißt du, sondern so eine Busgruppe aus Bad Laupheim, die sagen, nein, wer verrückter ist sie.
Ja, das mag ich am liebsten, wenn Leute sagen, sind sie's wirklich? Oder, ihr kennt sie aus dem Fernseher, gell?
Aus dem Fernseher.
Genau, ja, genau. Ja. Ja. Ah ja, super, gell? Was war's? Was ist nochmal genau? Schauspiel, gell? Ja, so ähnlich. Hm. Was genau? Comedy. Ah nein, wirklich. Ach toll. Ja, toll, hat mich sehr gefreut, Herr Pocher. Und so.
Ich weiß. Jetzt sag nochmal, was machen Sie? Woher kenne ich dich denn? Das liebe ich auch immer, wenn du mit den Leuten und die wissen es dann nicht genau und du musst denen dann sagen, woher sie dich kennen.
Mhm, genau.
Dabei weiß ich ganz genau, woher die dich kennen. Die kennen dich, weil du die St. Ingberter Pfanne, die Tuttlinger Krähe und den silbernen Besen von Stuttgart gewonnen hast. Warum heißen diese Comedy- und Kabarettpreise so?
Ich weiß es nicht. Ist es nicht furchtbar? Ich weiß es nicht. Es
der
ist so,
Tuttlinger, die Tuttlinger Krähe und der St. Ingbert, die St. Ingberter Pfanne.
Und das Geilste ist immer, wenn ich anmoderiert werde, wenn ich im ländlichen Raum spiele, wo ich sehr gern hinfahre, weil da die ehrlichen Menschen sind.
Ja.
Und dann kommt immer der Bürgermeister, der moderiert einen an und sagt, ich hätte was sage. Und dann, ja, bitte, was sagen Sie denn? Soll ich was Bestimmtes? Nein, ich sage immer, machen Sie, was Sie wollen. Ich hätte was vorbereitet. Soll ich das sagen? Ich sage, nein, machen Sie es nicht. Bitte nicht. Machen Sie einfach. Ich quatsche nicht rein. Sie können alles erzählen. Sie können mich fertig machen. Sie können mich beleidigen. Sie können Dinge erzählen, die stimmen, Dinge nicht stimmen. Ich werde nichts widerlegen. Ich werde mich überhaupt nicht äußern. Sie können alles machen. Und dann kommt immer das Gleiche. Ich denke dann, jetzt traut er sich was. Jetzt macht er mal irgendwas. Ja. Jetzt sagt er mal irgendwas, womit ich nicht rechne. Und dann kommt immer das Gleiche. Und dann werden diese Preise immer aufgezählt.
Ja.
Und es gibt keine schönere, es gibt kein schöneres Moment, als wenn jemand sagt, und dann hat er ganz viele Preise gewonnen. Und alle denken, oh, jetzt kommen große Preise.
Ja.
Grimme-Preis, ja. Bundesverdienstkreuz am Band und so. Und dann kommt die St. Ingberter Pfanne, die Tuttlinger Krähe, und du denkst eigentlich, es ist ein Witz und das ist eigentlich schon eine Pointe in sich, wenn du diese Preise nennst und denkst, okay, das ist definitiv ein ganz kleiner Kleinkünstler, der jetzt gleich hier vor uns steht.
Er sagte, ich gehe nach Amerika und wenn ich es nicht schaffe, komme ich wieder zurück. Hier ist er.
Ja. Genau.
Oh Gott, fantastisch. Naja, also bist du, wenn du, bevor du auf die Bühne gehst, hast du Rituale? So,
nein.
Weißt du, und hast du so dein Team um dich, die dich nochmal, die dir Kraft geben und du machst so Helene Fischer-mäßig so alle Hände übereinander und dann go!
Nee.
Go, go, go! Und so peitschst du dich hoch?
Ja, ich komme ganz kurz vorher.
Mhm.
Oft 10 Minuten vorher.
Mhm. Wirklich?
Ja.
Ja, aber diese Garderoben lähmen einen ja auch eher.
So ist es. Absolut.
Ja.
Mhm. Ich will nichts wissen. Ich will auch nicht reden vorher. Ich will hinkommen und auf die Bühne gehen. da habe ich meine Leute, habe ich meinen Techniker und Tourbegleiter, der alles für mich macht, und den könnte ich gar nicht leben. Und der sagt dann so: Hier ist die Garderobe, da ist Catering, da ist Bühne und da geht's hoch, bitte nicht stolpern, heute hohe Stufen. So.
Ja.
Und dann weiß ich, da geht's hin. Dann komme ich raus, mache die Show. Danach bin ich sehr zärtlich zu den Menschen. Dann am Merch, also vor allem.
Wir treffen uns gleich unter der Bühne.
Nein, am Merch vor allen und mit allen. Bei uns in der Satire-Szene ist ja Gruppensex angesagt.
Ah, das klingt fantastisch.
Dann gehe ich danach. Lass mir noch Autogramme von Zuschauern geben und dann gehe ich nach Hause.
Ah, das ist toll. Mhm. Also ich versuche möglichst den Kontakt zum Volk zu vermeiden.
Ja? Nee, das habe ich nicht. Ich möchte Nein, immer sehen, Quatsch. Wer da war.
Ich auch. Und weißt du was? Ich liebe Menschen.
Das glaube ich dir jetzt nicht. Ich glaube, dass du Menschen weniger liebst als ich. Aber dir traut man es eher zu, dass du sie liebst.
Nein, ich liebe Menschen und ich liebe auch dieses... Ja, weißt du, weil ich finde das auch so wahnsinnig interessant. Wir reden doch oft in Fernsehsendungen dann darüber, was man macht und welche Witze und wer da kommt und worüber man spricht und so. Und dann sehe ich aber oft, wenn ich dann irgendwo bin, die Leute, die zu mir kommen, ich gucke sie immer bei Verstehen Sie Spaß. Und dann denke ich mir, und weißt du, diese ganzen scheiß Überlegungen, die man sich da vorher macht, so diese Überlegungen technischer Art, sagt man so oder so, macht man den Witz oder den oder irgendwie, das interessiert die alle überhaupt Nein. nicht. Das funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Und das hilft mir dann immer wahnsinnig wieder zu sehen, das sind die Leute, die mich gucken, und die gucken mich aus den und den und den Gründen und eben nicht, weil ich das und das und das.
Absolut. Du hast auch so einen Realitätsabgleich. Ne? Man ist ja manchmal, wenn man in diesen sozialen Netzwerken ist, wo ich ja sehr viel mache, was du nicht siehst.
Jeden Tag ja mindestens 2 Geschichten, habe ich gelernt.
Ja, genau. Schröder Live heißen meine Accounts. Kann man nachprüfen. Und
ich guck da gleich nochmal. Also für mich hast du dein Facebook, letztes Posting am 8. März gemacht.
TikTok, nein, wo warst du denn? Du warst wahrscheinlich bei diesem AfD-Typen, der auch Florian Schröder heißt, aus Sachsen-Anhalt.
So, sollen wir ein bisschen eine Sache machen, die man ja an Silvester macht? Und ich möchte natürlich mit dir schon...
Wir saufen doch schon.
Ich saufe. Ich bin schon total blau. Guck mal, hast du so ein Teelicht hier stehen? Wir können Wachsgießen machen, was ja früher Bleigießen war. Aber ich glaube, es haben sich jährlich... Ach nee, ich hab das.
Du hast es nur. Du musst es machen. Man muss vielleicht den Leuten erklären, dass wir eine Scheibe zwischen uns haben.
Dass es nur ein Wachsdings gibt. Ich gieße das für dich.
Mach das für mich. Wir müssen dazu sagen, wir haben eine Scheibe zwischen uns, die uns trennt. Also wir können uns sehr gut sehen.
Das heißt ja nicht, dass wir nicht später trotzdem noch miteinander ins Bett gehen.
Das machen wir auf jeden Fall, wenn du mir vorher deinen Pussypick schickst. Ich will prüfen.
Ach, willst du erst mal wissen, was Sache ist, oder
wie? Ich will vorher gesehen haben, worein ich fahre.
Und dann jetzt ganz ehrlich, und wenn es dir nicht gefällt, dann bist du raus, oder was?
Nee, dann mache ich dir noch ein schönes Kompliment und dann...
Geil, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Genau.
So, ich halte, das ist doch kein Wachs, das ist doch Blei. Angeblich ist das jetzt Wachs, weil Blei war
nichts hier. Gefährlich.
Nee, du hast nicht gar nichts.
Ich kann dir nur zugucken. Für dich. Mach das.
Was sind deine Silvester-Rituale? Gibt es überhaupt welche, oder versuchst du der Veranstaltung zu entfliehen?
Ich versuche der Veranstaltung zu entfliehen, so wie allen anderen ritualisierten Veranstaltungen auch. Karneval, Silvester, Weihnachten... Alles für mich nicht relevant.
Das ist interessant, und das war auch immer meine Haltung, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres als Leute, die sagen, wir machen ja immer.
Ja, genau. Immer an Weihnachten machen wir. Oder noch schlimmer ist, man macht. An Weihnachten macht man. Oder an Weihnachten tut man auch mal. Ne? An Weihnachten gehen wir in die Kirche. An Weihnachten, da will man mal die ganze Familie sehen.
Die Kirche hast du schon länger nicht mehr von innen gesehen.
An Weihnachten streiten wir nicht. Und dann geht's richtig los. Nee, die Kirche habe ich... Boah, Entschuldigung.
Ja, die ganzen Waffeln, die suchen sich jetzt ihren Weg nach draußen.
Genau. Nicht, aber es war die Vanillesoße. Und nein, ich habe Kirche, sagt mir gar nichts, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Also, nee.
Also ich gehe in die Kirche an Weihnachten aus dem einfachen Grunde, weil ich finde, dass die Kinder vor dem Geschenkewahnsinn noch immer in irgendeiner Form abgebremst werden müssen. Und das funktioniert am besten in der Kirche.
Ja, das ja, Gefühl kriegen sollen, dass es einen höheren Sinn hat. Das heißt, du
nee, nicht
sie schon
nur einen
vor
höheren Sinn, sondern dass auch ein bisschen sozusagen, wie soll ich sagen, Leiden und Schweigen irgendwie mit rein muss in die Sache, bevor es dann sonst nur noch Fressen und Geschenke ist.
Aber
weißt
das
du?
Geht doch schon das ganze Jahr über, Leiden und Schweigen.
Bei uns zu Hause ist ja so ein Spaß.
Wirklich?
Ja, klar.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bist du nicht so ein trauriger Clown? Ziehst die engen Klamotten aus, ziehst dir gar nichts mehr an und dann sitzt du in der Ecke und bist ganz traurig.
Also wenn ich den BH ausziehe, dann bin ich traurig. Und mit mir die ganze Familie. Dann beherrscht natürlich erstmal betroffenes Schweigen.
Wirklich? Dann rufst du mich an, dann mache ich dir ein Kompliment, dann läuft's wieder.
Genau, geile Dinger. Du, jetzt pass auf, das Wachs oder Blei, was auch immer es ist, ist geschmolzen. Ich werfe das jetzt, wie soll ich das unter deiner Anweisung jetzt ins Wasserglas reinwerfen?
Wie du das machen sollst?
Ja.
Das musst du selber wissen.
Ein Strudelmeer oder ein langgezogenes Ding oder mehr eine Kugel oder...
In einem Rutsch einfach. Oh.
Ah!
Schmerz? Was passiert?
Ich hab mir meine neue Hose total versaut. Und mein Alexander McQueen Pullover.
Nein.
Doch.
Ich dachte, das war Marc Jacobs.
Ist doch scheißegal.
Aber warum? Es hat gar nicht wehgetan, es war nur der Fleck.
Wenn das sozusagen Aufschluss geben soll auf die Erwartungen, die du fürs nächste Jahr haben
Ach,
kannst, dann sag ich dir.
Das sieht ja aus wie ein. Das sieht
dann
aus
versuch es einfach.
Wie ein großer Pickel.
Zu umgehen das nächste Jahr.
Das sieht ja wirklich furchtbar aus.
Es ist am Löffel hängen geblieben.
Oh nee. Aber und du hast nur so geschrien wegen des Flecks. Also,
ich habe Spritzer auf meiner Hose.
Oioi, es sieht auch ein bisschen so aus, als hätten wir was anderes gemacht. Aber gut.
Soll ich kurz gucken, was unter vollgespritzt steht?
Ja, guck mal nach. Ja.
So klein gedruckt, ich bin ja wohl.
Vollgespritzt wird sexuell ein sehr tolles Jahr.
Guck mal. Kannst du das lesen?
Kann ja kein Mensch lesen.
Das ist Vierpunktschrift. Ihr habt ja wohl einen Knall.
Das soll auch gar keiner lesen.
Das ist bestimmt eine lustige Übersetzung. Also ich würde mal sagen, du... Ja, das ist... Oh Gott, ich habe mich ganz mit Wachs jetzt vollgeklebt. Ah, Gott sei Dank war es kein Blei. Ich hätte sterben können.
Wie gut, dass ein Fenster zwischen uns ist. Sonst
du hättest auch sterben können.
Könnte man mir jetzt richtig, richtig einen reinsammeln.
Hast du dir Vorsätze fürs nächste Jahr schon vor... Hast du dir irgendwas vorgenommen, was du schaffen möchtest
nein,
im nächsten
nein,
Jahr?
Nein, überhaupt nicht. Also,
ist ja auch ein Ritual.
Oh, was? Nee. Weitermachen und noch effizienter werden und noch mehr auf die Bahn schimpfen. Auch öffentlich.
Aber so viele Leute sagen nach, nächstes Jahr möchte ich mal nach Australien.
Nein, möchte ich nicht. Nächstes Jahr möchte ich, was möchte ich eigentlich? Ich möchte gar nichts. Ich möchte weitermachen wie bisher und nicht das Gefühl haben, dass ich nicht gebraucht werde.
Du wirst gebraucht.
Ja, ich hoffe.
Ich finde, du bist dir ein Stück weit, ich weiß nicht, ob du die Stimme des Volkes bist, aber du bist die Stimme von Florian Schröder. Und das finde ich richtig toll.
Oh, das ist aber schön. Das hast du schön gesagt, das rührt mich.
Schröder darf alles.
Mhm.
Womit wirst du dich beschäftigen in den nächsten Ausgaben?
Darf ich noch nicht drüber reden, aber sehr.
Oh Gott, diesen Satz möchte ich auch so gerne mal sagen.
Ja, ne? Das ist der Unterschied zwischen E und U. Du machst ja U, du machst ja Show, bling, bling, krach, krach, hallo, ich komme raus und bin lustig und bin nett. Mhm. Und ich bin ja E. Also ich bin ja Satire.
Ernst.
Ich bin sehr ernst. Und es ist auch immer, also ich bin, mein zweiter Vorname ist Faktencheck. Und deswegen kann ich da auch nicht.
Natürlich.
Wir sind im Grunde
nicht
ganz
die gleiche
nah
Abteilung.
An der Investigativabteilung des Spiegel. Nee, wir haben vorhin festgestellt, dass wir exakt die gleiche Redaktion haben.
Ja, eben. Das müsste
sollen
dir
wir,
jetzt zu denken.
Sollen wir unserem gemeinsamen Chef vielleicht nachher ein Foto von uns zusammenschicken?
Ja.
Meinst du, der ist dann schockiert, denkt, scheiße, die intrigieren jetzt gegen uns?
Ganz genau, wir sägen an seinem Stuhl. Wobei,
absolut,
der bricht auch so zusammen.
Genau, weil ich genau die gleichen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Den schicken wir nachher was.
Dem schicken wir gleich was. Wenn wir nicht betrunken, zu betrunken sind, um gleich die Kamera zu bedienen.
Das kriege ich auch betrunken noch besser hin als nüchtern.
Fantastisch.
Ja.
Florian, das war mir ein inneres Rodeo, würde ich sagen, mit dir
mir
zu sprechen.
Auch. Ja. Du musst mich jetzt fragen, ob wir irgendwas vergessen haben, was ich noch sagen will.
Haben wir eigentlich irgendwas vergessen?
Du, nee, ich habe jetzt eigentlich nichts zu sagen, aber meine Sendung heißt Schröder darf alles, die läuft im Ersten.
Ja.
Und ich habe ein Buch, Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Das ist ein sehr gutes, sehr spannendes Buch, das du sicher schon gelesen hast. Ich habe es auch gespürt an deinen Fragen, dass du da sehr drin warst.
Ja.
Und meine Tour heißt Schluss jetzt, mein Jahresrückblick, indem ich viermal jetzt in Berlin bin, über Silvester. Wenn ich dann noch stehen kann, dann fahre ich auch noch nach Düsseldorf und nach Stuttgart und nach Freiburg. In ganz Deutschland bin ich unterwegs. Aber das wollte ich eigentlich jetzt nicht von mir aus sagen. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil du mich gezwungen hast, das zu sagen.
Ja,
sonst hätte ich's
ich wollte das einfach jetzt am Ende noch aus dir rausquetschen.
Ich finde, es ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich es gesagt habe. Es klingt sehr werblich.
Und erst jetzt macht dieses Gespräch so richtig Sinn.
Vorher
also
war
das heißt, du bist...
Vorspiel.
Ja. Wird häufig vergessen übrigens.
Und ist meistens zulasten des Mannes, der da...
Der da nicht richtig zum Zuge kommt.
Mhm.
Ja.
Genau. Weil er es vergessen hat. Er hat es nicht anders verdient.
Ach so, meinst du. Mhm. Okay. Na dann, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Cheers.
Cheers.
Prost. Gott, bist du verfressen.
Kommst gut raus und wieder nein. Also es war jetzt nicht beim Sex mit dem Vorspiel, es war jetzt wegen dem Jahr. Gell.
Was für ein toller Mann. Wir hoffen sehr, es hat euch gut gefallen. Ja, und wenn ihr mehr wollt, dann guckt doch einfach mal, wie viele Ausgaben haben wir jetzt, Clemens? Ich habe den Überblick verloren.
Ich glaube, ich kann es nicht genau auch sagen. Ich glaube, es ist um die Pi mal Daumen 250.
Ja. Also da sollte doch wirklich was für jeden dabei sein. Ja. Und ansonsten nächste Woche wieder vorbeischauen, weil dann haben wir einen neuen Gast hier. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de